Damit herzlich willkommen zur 95. Ausgabe Trash Talk Patriots, heute mit dem Dolphins Preview. Die Dolphins, die 8-7 Dolphins, treffen am Sonntag oder sind zu Gast am Sonntag bei den 7-8 Patriots im Gillette Stadium im vorgelagerten großen Finale. Ich darf ganz herzlich erstmal den Nick jetzt begrüßen. Guten Abend.
Hi, guten Abend.
Und dann haben wir einen Gast, den Tobi vom Dolphins Drive Podcast, bekannte Gesichter. Der Rico war schon mal in der AFC East Vorschau hier. In der Saison hatten wir den Doc und jetzt dich, Tobi, konnten wir dich gewinnen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Stell dich kurz vielleicht nochmal kurz vor. Wer bist du, was machst du und wie bist du Dolphins-Fan geworden?
Erstmal moin, danke für die Einladung. Nehmen wir natürlich gerne an. Finde ich wichtig, dass diese Crossover-Podcasts immer untereinander funktionieren. Ist wichtig. Ich bin Tobi, bin sowohl einer der drei Podcaster vom Dolphins Drive. Wir machen das jetzt seit, ich glaube, knapp 3,5 Jahren inzwischen, dass wir so ein bisschen die deutsche Stimme der Dolphins sind. Ich bin aber parallel auch beim e.V., der Miami Dolphins Germany, zweiter Vorsitzender und kümmere mich da so ein bisschen um die Belange mit anderen Jungs zusammen, dass wir das Ganze auf eine e.V.-Ebene gestellt haben und den allen Dolphins-Fans in Deutschland ein Zuhause bieten können. Wie bin ich Dolphins-Fan geworden? Ganz wichtig in dem Bereich A. Mitleid. Und B, Ace Ventura, den Film fand ich super, da geht's ja so ein bisschen teilweise um Delfine und ich konnte es nicht verwinden, dass Dan Marino in seiner langen Karriere keinen Ring sich geholt hat und irgendwann habe ich mir dann gedacht, das kann doch nicht wahr sein, der spielt so guten Football und kriegt es nicht hin, da bin ich dann Dolphins-Fan geworden. Im Nachhinein gesehen, die Stadt ist super, das Flair ist halt was anderes, das Wetter ist super und die Community in Deutschland ist auch mit eine der besten, wenn nicht sogar, natürlich muss ich ja jetzt sagen, die beste überhaupt. Also da bleibt man dabei und wenn man ein bisschen leidensfähig ist, dann hilft das in den letzten Jahrzehnten auch.
Absolut. Herzlich willkommen, Tobi. Cool, dass du die Zeit gefunden hast. Freue ich mich sehr, dich auch mal kennenlernen zu dürfen hier in der Podcast-Folge. Du hattest gerade von der Leidensfähigkeit gesprochen. Da möchte ich gleich mal eintauchen. Die ist ja jetzt noch nicht ganz so zu Ende. Also wenn man jetzt die letzten Jahre und auch die Saison sich anschaut, gibt es ja links und rechts immer mal wieder Baustellen. Also Tua ist eine Baustelle mit seinem Concussion, mit seiner Concussion-Geschichte. Auch der fehlende First-Round-Pick durch die Anwerbeversuche, durch Brady, aber auch mit Brandon Flores die ganze Geschichte, da kehrt nicht so richtig Ruhe ein. Also noch seid ihr natürlich auf dem Number 7 Seed der Playoffs. Die Formkurve geht aber stark nach unten. Da schließt sich meine erste Frage an, woran liegt das, dass man jetzt 4 Spiele gerade in der Primetime jetzt nicht gewinnen konnte und wie sieht so eine Community aus, die Saisonerwartung? Das würde mich mal interessieren.
Ja, also wenn du mich vor 4 Wochen gefragt hättest, da standen wir 8-3, da war alles super, da waren wir sogar noch im Rennen um den First Seed der AFC mit drin, da war alles super und danach hatten wir ein paar Road Games auf der einen Seite gegen die 49ers, wo du natürlich verlieren kannst, aber auf der anderen Seite auch die Bills, wo wir in Buffalo ganz knapp verloren haben, aber gut gespielt haben. Man muss aber auch dazu sagen, Tua hatte nicht so seine besten Spiele. Gerade das Spiel bei den Chargers hätte man auch gewinnen können. Und wie sie das Spiel gegen Green Bay verloren haben, ich glaube, das wissen sie zum Teil selber nicht. Also die erste Halbzeit lief relativ gut. Da haben sie ja auch 20-10 geführt. Aber danach ging es dann los, dass sie sehr viele Chancen haben liegen lassen und sich teilweise auch richtig dämlich angestellt haben, um dieses Spiel dann noch zu verlieren. Und als man dann so dachte, ja gut, wir hatten ja den letzten Drive, Tua hat ja die Accuracy und so diese Magie dieses vierten Quarters, der hat schon mal gezeigt, dass er sowas kann. Erster Wurf, zack, eine riesenschlimme Interception und ich war nach dem Chargers-Spiel schon sehr niedergeschlagen und schwer konsterniert, aber das Ding jetzt gegen Green Bay, das hat echt gesessen. Und dann hatte man sich damit angefreundet, dass es einfach daran lag, dass Tua halt nicht so gut ist. Dann kommt die nächste Nummer, über die wir sicherlich gleich auch sprechen. Und da bist du dann einfach nur noch völlig entgeistert und weißt gar nicht, was du dazu sagen sollst und welche Meinung du dazu haben sollst. Das wechselt ständig.
Du hast gerade schon ganz oft Tua angesprochen und nennen wir das Kind gleich beim Namen. Es dreht sich ganz, ganz viel bei euch um Tua Tagovailoa. Ist Tua der Spieler bei euch, an dem euer ganzer Rekord hängt? Das ist meine Frage, weil es gibt ja diese Statistik, dass ihr die ersten drei Spiele alle gewonnen habt. Dann habt ihr drei verloren ohne Tua. Dann habt ihr fünf gewonnen mit Tua, wo jeder gedacht hat, okay, MVP, Most Valuable Player, das zeichnet ja einen Spieler aus, der für sein Team unverzichtbar ist. Und Tua hat da alle acht Spiele gewonnen. Jetzt aber im Dezember 0-4. Ist Tua wirklich der Spieler, an dem eure ganze Saison hängt? Weil es wurde ja alles für Tua getan. Ihr habt eine O-Line verstärkt mit Terrell Armstead. Und ihr habt Tyreek Hill geholt per Trade. Ihr habt letztes Jahr schon Jalen Waddle geholt. Also ihr habt ja wirklich alles für Tua getan. Und bis zu Woche 12 hat auch alles geklappt mit Tua. Aber jetzt, wo Mike McDaniel per T-Shirt gefordert hat, es soll kalt werden, läuft es nicht mehr so.
Ja, ich denke, das hat eher weniger mit dem Wetter zu tun, sondern ist eher eine Hommage oder ein Seitenhieb auf die Bills, die sich nach dem Hinspiel in Miami, das war ja eine Hitzeschlacht vor dem Herren, dann reihenweise beklagt haben, sie hätten nur verloren, weil das Wetter so heiß gewesen wäre, dass sie nun mal nicht gerade ihren besten Tag hatten. Und da die Dolphins defensiv noch gut bis sehr gut gestanden hatten, mal außen vor gelassen. Es liegt nicht nur an Tua, aber auch, wenn man sich ansieht, dass gerade in der ersten Saisonhälfte auch Niederlagen dabei waren, die nicht hätten sein müssen und die einfach teilweise richtig dämlich waren, dann waren wir mit einem 8-3er-Rekord schon relativ gut dabei. Aber unser großes Problem ist die Verletzungsanfälligkeit in der Secondary. Also da haben wir die Riesenprobleme und da sind die Schwierigkeiten, die dazu führen, dass es da ein bisschen hakelig wird und dass die Offense alles leisten muss. Wir sind quasi in jedem Spiel dazu gezwungen, auf einen Shootout einzugehen, weil in der Secondary zwei bis drei wichtige Leute fehlen. Xavier Howard, unser eigentlich bester Cornerback, durch eine Verletzung durchspielen muss und auch höchstens bei 80% seiner Leistungsfähigkeit ist. Ganz bezeichnend, der hatte gegen Green Bay die Möglichkeit, eine Interception zu fangen, die er sonst, wenn er fit gewesen wäre, blind mit einer Hand runterfängt und dass er den dann hat fallen lassen. Da hast du gemerkt, der ist bei weitem nicht in seiner Form und bei weitem nicht bei seiner Form. Und das merkst du in jedem Spiel. Wenn du gegen gute Quarterbacks spielst, der ja Aaron Rodgers nun mal auch einer ist, die können das ausspielen und können diese Schwäche auch ausnutzen. Und wenn dann Tua nicht einen 1A-Tag hat, dann läufst du mit der Offense immer hinterher und bist immer immer unter Druck, dass du das machen musst. Und ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe persönlich, das ist jetzt meine eigene Meinung, manchmal so den Eindruck, Tua will zu viel, Tua versucht dann zu viel zu erzwingen und dann geht's in die Hose, weil das ist teilweise wirklich so. Es hat sich ja jetzt im Nachhinein rausgestellt, er hat die zweite Hälfte gegen Green Bay mit einer Gehirnerschütterung gespielt und cleverer wäre es gewesen zu sagen, ja hör mal zu Coach, mir geht's nicht so gut, aber auch da denke ich, ist das wieder so. Tua musste in seiner gesamten Karriere in Miami so viel Druck aushalten. Der will es halt allen beweisen und übertreibt es halt manchmal mit dem, was er da tut. Er ist ein guter Quarterback, aber er muss auch noch viel lernen.
Definitiv, was du gerade angesprochen hast mit er will zu viel, das hat man ja schon am College gesehen. Also Tour war ja eigentlich schon der Number One Pick für den nächsten Draft. Hätte nur noch sagen sollen, ich höre auf, ich spiele jetzt nicht mehr oder ich spiele nur noch dann das Halbfinale und das National Championship Game und dann ist Schluss. Aber nee, er hat in einem relativ unbedeutenden Spiel, ich glaube im dritten Quarter weitergespielt und hat sich dann die Hüfte verletzt und dann war er raus als First Overall Pick bei einer Führung von über 30-0 oder so.
Naja, ich glaube, sie haben mit 40 damals schon geführt oder so. War
noch schlimmer. Kopfschütteln. Noch aber schlimmer, ja.
Wobei man sagen muss, dass die Hüfte in Miami hält. Also daran hat es jetzt nicht gelegen, aber
ja, es ist,
da kommen Kopf dann auch andere Geschichten zum Tragen.
Aber da ist vielleicht so die Verknüpfung, ne, dass er einfach zu viel will oder er zu viel auf dem Spiel steht. Mich würde vielleicht interessieren, wie sieht es die Community der Dolphins quasi? Liegt es dann an Tour? Ist es die Tour-Einstellung? Oder weiß das Coaching-Staff durchaus über die Verletzungsanfälligkeit oder durch schon geschehene Verletzungen Bescheid? Oder ist was? Aber komm, ziehen wir durch. Wir müssen gewinnen. Wir müssen in die Playoffs. Weil ja auch da so nicht nur das Schicksal von Tour dran hängt, sondern das Schicksal ja auch der Dolphins. Also wann will man einen langen Playoff-Run erreichen, wenn nicht jetzt, sage ich mal, mit diesem Roster?
Da hast du sicherlich recht und es sah ja auch gut aus. Die Community ist, was Tua angeht, tief gespalten. Das schon seit Jahren. Da bilden wir als deutscher Ableger keine Ausnahme. Das geht quasi weltweit so. Für die einen ist es Tua und man hatte ja auch die Hoffnung, das hat man in der ersten Saisonhälfte gesehen, dass er ein guter Quarterback sein kann und dass es Mike McDaniel schafft, eine Offense ihm hinzustellen, die seinen Stärken entgegenkommt und die seine Schwächen so ein bisschen kaschieren kann. Aber Mike McDaniel ist auch ein Rookie-Headcoach, der hat auch so seine Fehler gemacht und hat Dinge dann vielleicht falsch gemacht. Er hat in ein oder zwei Spielen hat er sich dann hinterher vor die Presse gestellt, hat Tua in Schutz genommen, hat gesagt, ja gut, ich bin einfach ausgecoacht worden von dem anderen Coach und man ist sich da nicht so ganz sicher, weil auf der einen Seite, wie du schon sagst, wir haben mit das beste Roster, was wir seit 10 Jahren, glaube ich, stehen haben. Auf der anderen Seite haben wir einen Rookie-Headcoach, dem man so ein bisschen Credit dafür geben will, dass er auch noch lernen muss. Also ich hab gesagt, dieses Jahr Playoffs, nächstes Jahr dann den großen Wurf. Aber da hatten wir auch noch 2 First-Round-Picks. Also das war vor der ganzen Geschichte mit Tom Brady und Sean Payton, die uns dann nochmal reichlich die Optionen gekostet haben. Wir sind in die Saison gegangen mit 2 First-Round-Picks und wir haben gesagt, wir evaluieren Tua, wir gucken mal und wenn das nicht klappt, dann kann man mit den 2 First-Round-Picks immer noch was machen, entweder für einen Rookie-Quarterback hochtraden oder sich angucken, was jetzt zum Beispiel, ich nenne jetzt mal einen Namen, was jetzt mit Lamar Jackson und dessen Zukunft passiert. Wenn der getaggt werden würde, würde das ja 2 First-Round-Picks kosten, die hätte man gehabt. Jetzt hat man die nicht mehr. Und da hat man keine Alternative mehr zu Tour. Und
muss es durchziehen. Ich hätte noch eine Alternative. Der Bruder, Talia Tagovailoa,
ja,
der ja bei Maryland im College spielt, der kommt jetzt auch 2023 in den Draft. Da braucht ihr nicht mal einen First-Round-Pick. Ist ein Fifth-Round-Talent. Nein, ja, Spaß. Ja. Spaß beiseite.
Nee, aber das hatten wir in der Community tatsächlich schon, dass wir die Familie zusammenführen wollten. Das gibt's auch.
Oder doch Tom Brady.
Ja, genau. Dann 46-Jährigen.
Der soll mal
schön sein Geld in Miami anlegen. Mehr nicht.
Tango Valor hat ja nicht nur Schwächen. Also ich glaube unweigerlich, seine Stärken, sein Release ist natürlich unglaublich blitzschnell. Er hat immer noch in der NFL das höchste Passer-Rating. Das kommt ja nicht von irgendwo her. Eine letzte Frage noch zu Tour von meiner Seite aus, Tobi. Viele hatten ja auch so in der NFL-Welt besprochen oder analysiert, dass das Kryptonit, also so von den Miami Dolphins, so ein Stück weit entschlüsselt worden ist, quasi dieses Big Play Game, was oder dieses Shootout, was du ja angesprochen hast, dass das so, wenn man das eliminiert, hat man vielleicht Tour so ein bisschen ja in der Hand, kann ihn ärgern, wenn man den Druck bringt. Und wie siehst du seine Spielweise quasi, wenn dieses Big Play Momentum nicht auf eurer Seite ist? Also wenn man Tyreek Hill, ein Waddle nicht erreichbar ist, was ich oft beobachte, ist, dass er oft nur auf den ersten Read geht. Also er versucht nicht, die Reads durchzugehen, sondern er weiß eigentlich schon vor dem Snap, ich werfe den Ball dahin, koste, was es wolle. Und deswegen kommt vielleicht auch manchmal diese Interception zustande. Weil wenn dieses Play gelesen wird, dann sieht er unfassbar alt aus, dann sieht es so aus wie ein Rookie-Fehler. Also steinigt mich, liebe Dolphins-Community, aber seine Schwäche ist für mich groß, dass er seine Reads nicht durchgeht. Dass er nicht diese Ruhe hat, diese Pocket-Movement hat, dass er sagt, okay, der Erste ist vielleicht nicht frei, zu dem ich den werfen wollte. Schau mal, was Wide Receiver 2, 3 Tight End macht. Wenn nicht, werfe ich die Pille weg, scheiß drauf. Und da will er vielleicht auch zu viel, weißt du? Also vielleicht ist da auch so eine Verknüpfung mit seiner Verletzung, mit seiner Concussion, so nach dem Motto, ne? Dass er da irgendwie seinen Ruf retten will. Er will nicht abgestempelt werden wie Zach Wilson meinetwegen. Sondern will versuchen, da die W's einzuräumen.
Ja, das ist teilweise so, also dass er teilweise freie Receiver übersieht, das stimmt auf jeden Fall. Und gerade im letzten Spiel gegen Green Bay war es doch sehr deutlich und sehr offensichtlich, dass es Spielzüge bei ihm gibt, die er im Kopf hat, wo er genau weiß, Quick Release, da geht der Ball hin und er dann gar nicht guckt. Ist der Mann überhaupt frei? Da hat dann teilweise schon zu haarsträubenden Situationen geführt. Und gerade jetzt im letzten Spiel, wo eigentlich klar war, ihr hattet verloren, die Jets hatten verloren, man hätte nur gegen Green Bay gewinnen müssen, um sich im Playoff-Run eine wirklich sehr gute Ausgangssituation zu verschaffen. Und er hat da teilweise wirklich, wie du schon sagst, das waren Rookie-Fehler und wirklich Dinger, wo du dir denkst, um Gottes Willen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja gut, hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, zwei der Dinge hat er unter Einfluss einer Concussion geworfen, aber er hat immer solche Sachen drin, wo er es dann zwingen will, wo er halb auf dem Boden liegen, kurz vorm Sack noch den Ball irgendwo hinschmeißt, damit er bloß noch einen Receiver trifft, und das ist teilweise haarsträubend. Und klar, er hat seine Stärken, klar, die kann man bespielen, aber er hat auch so die eine oder andere Sache, wo man sagt, das ist vielleicht jetzt nicht so gut. Wir haben vor der Saison im Dolphins Drive angefangen mit der Tour Watch, um ihn zu evaluieren. Wirklich viel schlauer sind wir jetzt auch nicht.
Ich möchte jetzt gerade mal Tua ein bisschen zur Seite springen. Und zwar, ich habe gerade angesprochen, es wurde alles getan für Tua, damit er ein besseres Leben, sage ich jetzt mal, in Miami hat. Mit Hill, mit der besseren O-Line. Es sah im Sommer auch so aus, als würde er tatsächlich um sich rum noch so ein vierköpfiges Running Back Monster bekommen mit Mostert, mit Gaskin, mit Sony Michel und mit Chase Edmonds. Also eigentlich ein Albtraum aller Fantasy-Manager. Und irgendwie war dann Sony Michel weg. Ingold kam übrigens auch noch als Fullback. Edmonds war dann auch ruckzuck weg per Draft. Dann kam Jeff Wilson dazu. Aber irgendwie, also ihr habt so viele Running Backs, aber bis auf Mostert liefert da keiner wirklich ab. Und ihr seid auch nur auf Platz 27 im Rush-Game. Das ist sicherlich auch was.
Das ist schon
ein
Vorteil. Das ist schon wesentlich mehr, als wir letztes Jahr hatten.
Ja, aber es ist sicherlich halt auch nichts, was Tua hilft. Ne? Also wenn man
aber die O-Line hat sich auch verbessert, muss man auch dazu sagen. Also ein bisschen Mittelfeld müsste schon vorrücken.
Aber wenn man halt bedenkt, dass dieses Run-Game gerade bei San Francisco echt gut funktioniert hat, wo Mike McDaniel ja vorher war, dann frage ich mich, ja, woran liegt das? Weil die O-Line ist ganz gut. Aber irgendwie.
Teilweise, ja. Die O-Line ist teilweise gut. Das ist richtig. Beim Run-Blocking haben sie teilweise immer noch so ihre Schwierigkeiten. Das klappt mal gut, mal weniger gut. Jeff Wilson, den du angesprochen hast, der ist noch nicht mal schlecht, sondern das ist sogar relativ gut. Wir kriegen jetzt sowas wie Run Game hin. Das heißt, wir haben Spiele, wo wir dann 90 bis 100 Yards Rushing schon hinbekommen. Und das ist für Dolphin-Fans im Vergleich zu den letzten Jahren schon ein Riesenfortschritt. Aber du hast recht, es könnte sicherlich noch wesentlich mehr und noch wesentlich besser sein. Das stimmt.
Vielleicht könnte ja auch ein Grund sein, dass ihr die Spiele nicht bis ins Ziel bringt, sage ich mal, die Turnover-Ratio sein. Da steht ihr bei minus 5, die Patriots bei plus 5. Also selbst wenn man vielleicht zwei Receiver hat, die über 1.000 Yards fangen, sind so eine Turnovers natürlich dann tödlich, weil in der Regel gewinnt immer der das Turnover-Battle gewinnt. Und wenn man minus 5 da steht, hat man prinzipiell immer eine schlechte Ausgangslage. Jetzt mal die Frage, woran liegt das? Sind das diese Mistakes des Quarterbacks von Tour, der dann im letzten Moment versucht, noch die Pille irgendwo hinzuwerfen und dann beim Gegner landet?
Das würde ich nicht alleine auf die Offense beziehen, sondern auch auf die Defense. Also da sind viele Möglichkeiten und viele Chancen, die man hatte, einfach durch haarsträubende Dinge ungenutzt geblieben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass defensive System, so wie wir das spielen wollten oder so wie Josh Boyer als Defensivkoordinator das Spiel spielen wollte, das kann er gar nicht spielen, eben da sich in der Secondary so viele Leute verletzt haben. Wir haben letztes Jahr das Spiel relativ viel mit Safety Blitzes aufgebaut über Brandon Jones, Kreuzbandriss, Saison aus. Wir hatten mit Nick Needham einen relativ starken Slot Corner, Verletzung, Saison aus. Byron Jones hat dieses Jahr für die Miami Dolphins noch gar nicht gespielt. Das System, so wie wir es hätten spielen wollen, konnten wir nicht spielen. Und wie ich eben schon angedeutet habe, normalerweise haben wir dann einen Xavier Howard stehen, der in der Saison 8 bis 10 Interceptions alleine fängt, aber weil schlechtweg kein anderer da ist, der spielt auch durch eine Verletzung durch. Also der hat auch immer mal wieder seine Malessen und ist weit ab seiner Form der letzten Jahre und das merkt man halt. Und der wird reihenweise vernascht, wo man sagt, klar, den fängt er normalerweise mit der Mütze. Und alleine gegen Green Bay waren das 1 bis 2 Situationen, die locker hätten Interceptions sein müssen. Und wo man sich dann nur denkt, ja, scheiße, ist schon kacke, wenn man in der zweiten und dritten Reihe jetzt nicht so die Spieler hat, die einen da diese Verletzungen oder diese Spieler, die einem da fehlen, die ersetzen können. Wir haben mit Kader Kuhu schon jemanden, der eigentlich undrafted Free Agent war, der nur mit in den Kader genommen wurde, um ihn mal zu testen. Der spielt schon eine herausragende Saison, da fällt das noch nicht so auf, aber alles andere, du hast mit Javon Holland einen der besten Safeties der Liga, aber der kann nicht überall sein und dann hast du Lücken, ne? Und dann geht's los. Dann spielst du halt teilweise mit der zweiten oder dritten Garde und ein guter Quarterback nimmt dich da auseinander. Vor allen Dingen, wenn du dann versuchst, mit Leuten, mit denen du diese Safety-Blitz-Geschichte und mit denen du diese Blitz-Packages gar nicht spielen kannst und Josh Boyer dann sagt, wir spielen es aber trotzdem und es nach und nach und immer wieder in die Hose geht, weil die anderen Quarterbacks natürlich auch nicht doof sind. Die wissen, dass der Blitz kommt und können dann darauf reagieren. Dann ist der Mann frei durch, Touchdown, fertig. Das ist halt auffällig. Und da wird nach der Saison sicherlich drüber zu reden sein. Ich gehe davon aus, dass Miami im nächsten Jahr einen neuen Defensive Coordinator bekommt. Das wird so sein, auf jeden Fall.
Mit undrafted Defensive Back Free Agents kennen wir uns ja ganz gut aus. wir haben gerade noch mal hier eine Statistik. Also die Dolphins haben ja halt echt auch nur 8 Interceptions gefangen. Ne? Und das macht ein Xavier Howard eigentlich alleine. Ne? Da seid ihr nur auf Rang 27. Das ist eigentlich zu schlecht wie Playoffs. Ich würde gerade nochmal gerne in die Offense zurückswitchen, weil ich habe gerade währenddessen ein bisschen Recherche betrieben. Ihr seid auch nur auf Platz 32 der Rush Attempts. Ne? Also ihr habt die wenigsten Rush Attempts und dementsprechend kommen natürlich auch weniger Yards zusammen. Ich fasse jetzt für mich einfach mal so zusammen. Tua hängt zu viel an Hill und Waddle. So Leute wie Gesicki oder wie Cedric Wilson werden halt so gut wie gar nicht einbezogen. Und weil er so oft an seinen Receivern hängt, an seinen beiden Top-Receivern, wird das Laufspiel so ein bisschen vernachlässigt. Das ist jetzt so meine These, die ich jetzt mal aufstelle, wo du dich jetzt rechtfertigen kannst oder einfach zustimmst.
Also es ist sicherlich so, und das sieht auch die Community so. Ich meine, wir haben Mike Gesicki mit einem Tag belegt, der verdient reichlich gutes Geld und er hat in dem System, was Mike McDaniel spielt, keine Rolle und nicht so wirklich die Rolle, die er ausfüllen könnte oder die er in den letzten Jahren ausgefüllt hat. Dass er nun mal nicht der beste Blocker ist, das weiß man. Das Problem an der Sache ist, wenn der auf den Platz kommt, ist klar, es wird ein Pass werden. Und das macht einen dann natürlich relativ leicht ausrechenbar. Mike McDaniel hat selber gesagt, er hat noch nicht so den Plan, wie er ihn wirklich richtig einsetzen möchte. Und man muss sagen, es ist wirklich auch für ihn dann nicht finanziell, aber sportlich gesehen ein verlorenes Jahr. Und wir werden sehen. Cedric Wilson hat man als klare Nummer 3 geholt und der wurde, der ist besserer Punt-Returner oder ein besserer Kick-Off-Returner inzwischen. Auch der hat nicht so wirklich die Rolle gefunden, die man ihm so zugedacht hat. Ob das jetzt in erster Linie an Tua liegt oder vielleicht nicht auch am Coaching und daran liegt, dass die Leute zu wenig auch von den geplanten Routen her eingebunden werden. Das mag ich nicht zu beurteilen, aber wir waren pass-heavy, wir sind pass-heavy und dass das Rückschlüsse aufs Running-Game zulässt, glaube ich nicht. Wie gesagt, wir kommen von Platz 32 letztes Jahr mit dem Laufspiel. Wir sind schon zufriedener als letztes Jahr. Womit ich so ein bisschen hadere ist, wir haben mit Ingold jemanden, mit Alec Ingold als Fullback, der diese Rolle gut ausfüllen kann und der diese Rolle in den Snaps, die er spielen darf, auch gut ausfüllt. Mike McDaniel hat es, und das hört sich jetzt etwas überraschend an, aber Mike McDaniel hat es in Miami nicht geschafft, aus diesen ganzen Komponenten ein vernünftiges Laufspiel zusammenzuzimmern und ein vernünftiges Laufspiel zu etablieren. Das ist ihm bis jetzt noch nicht gelungen. Wenn dann Jeff Wilson oder Raheem Mostert ihre Schnelligkeit ausspielen könnten, dann sähe das sicherlich besser aus. Das kommt aber immer nur so punktuell. Auch gegen Green Bay hätte man da sicherlich an der einen oder anderen Stelle mehr Augenmerk drauf legen müssen, das zu attackieren und das auch zu bespielen. Das hat halt nicht funktioniert.
Und kurze Ergänzung noch von mir. Cedric Wilson, von dem wir es gerade hatten, wurde ja quasi auch outplayed von Trent Sherfield, der euer neuer Nummer 3 Wide Receiver ist im Endeffekt.
Wir haben ja nicht nur negative, wir haben ja auch positive Überraschungen im Roster.
Und das ist eine, genau.
Genau.
Ja, 15 Minuten vor der Aufnahme kam die Meldung von Adam Schefter. Tatsächlich ist es so, dass Tua ausfällt aufgrund seiner Concussion. Teddy Bridgewater, der unter der Woche schon die First-Team-Reps bekommen hat, wird starten. Was können wir von ihm erwarten oder was erwartest du von ihm, Tobi?
Naja, also Teddy Bridgewater ist ja nun mal nicht seit gestern in der Liga. Da weißt du, was du kriegst. Da weißt du auch, was du von dem zu erwarten hast. Und du weißt, dass es im Vergleich zu einem Tua, der fit ist und einem Tua, der in seiner Prime spielt, ein wesentlicher Verlust ist. Es ist ein solider Quarterback, aber ich würde von ihm jetzt keine wirklichen Wunderdinge erwarten. Also er ist da deutlich limitiert. Mal sehen, er hat einen stärkeren Arm als Tua, ob er das einsetzen kann in weiten Pässen auf Hill und Waddle. Aber die Offense ist schon dadurch deutlich geschwächt. Das auf jeden Fall.
Und Teddy ist ja vor allem auch so ein klassischer Boom-or-Bust-Quarterback. Also als der für Drew Brees reinkam bei den Saints, hat er ja richtig abgeliefert. Das war ja eigentlich so die Phase, wo er dann sich dann einen neuen NFL-Job verdient hat. Aber du kannst natürlich auch den Teddy bekommen, der in Denver oder in Carolina gespielt hat. Ne? Also er kann das bedienen. Er kann wirklich Waddle und Hill treffen. Aber er kann halt auch Jones und Jones und Jones treffen oder Devin McCourty. Also das ist wirklich der große X-Faktor wahrscheinlich dann am Sonntag.
Wie gesagt, du kannst dich nicht auf ihn verlassen. Und das richtig. Ist das, wo du dir sicher sein kannst. Also der kann dir ein 120er-Rating bieten, der kann dir aber auch ein 20er-Rating bieten, übertrieben gesagt. Also das ist es wird spannend. Und naja.
Also unterschätzen würde ich ihn nicht, aber eine letzte Frage zu dieser Personalie noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er fit ist, aber hättest du vielleicht eher gerne Thompson gesehen? Ich weiß, dass ihr oder einer von euch dreien ein großer Liebhaber ist von Quarterback. Ich weiß nicht, ob du es bist oder Rico oder...
Also man muss das mit Skylar Thompson immer in dem Zusammenhang sehen, in den das darstellt. Also er hat in der Preseason gut gespielt und er hat gut geliefert, aber das ist Preseason. Also das ist ein Siebtrunden-Quarterback, der hat ein bisschen seine Stärken, aber du kannst jetzt von ihm auch nicht die Cinderella-Story wie bei Tom Brady erwarten. Also er hat das gegen die Jets, da musste er ja ran, nachdem Teddy Bridgewater nach einem Snap wieder runter durfte.
Ja, stimmt.
Da musste er ja, das hat er ganz solide gemacht. Aber auch Skylar Thompson ist jetzt keiner, der dir ein Spiel gewinnt. Der kann in einem System, was auf ihn zugeschneidert ist, kann der gut aussehen. Aber aufgrund der Erfahrung und der Tatsache, dass es in Foxborough nun mal ganz anders zugeht, also ich bin schon nicht unzufrieden, dass Skylar Thompson nur Backup ist und Teddy Bridgewater spielt. Die geringen Chancen, die wir haben, ich glaube, die wären mit Skylar Thompson nicht höher als mit Bridgewater.
Ja, also Bridgewater ist natürlich so ein bisschen mit NFL-Wasser schon gewaschen, zumindest. Er weiß, was es heißt, einen Starter-Job zu haben oder zu sein oder als Backup auch reinzukommen. Ja, wie ist so generell die Gemütslage in der Community jetzt aufgrund des Saisonverlaufs? Also klar, ihr steht in den Playoffs und es ist sicherlich auch ein langer Playoff-Run möglich, aber wie ist so die Stimmung bei euch gerade?
Also momentan ist sie relativ miserabel und relativ zweigeteilt. Es gibt die eine Fraktion, die sagt, Playoffs no matter what, egal wie. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sich halt nach diesem 8-3-Start schon einen tiefen Playoff-Run ausgemalt hat, die weiß, was vielleicht mit dem Roster möglich wäre. Die sind jetzt natürlich nach 4 Niederlagen am Stück, von denen nur wirklich 2 nicht hätten sein müssen, so dermaßen enttäuscht und am Boden. Also wir sind sicherlich das theoretisch beste 8-7-Team, was in der Liga rumläuft, aber wir sind mit Sicherheit auch das, was die Chancen am schlechtesten ausnutzt und was die Gelegenheiten am schlechtesten ausnutzt. Das ist schon... Ja, ich habe das immer so
schwierig.
Zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Klar will ich auch in die Playoffs, aber ich muss nicht in die Playoffs, nur um mich dann in Runde 1 in Kansas City mit 40 Punkten verprügeln zu lassen oder so. Das hatten wir schon. Mir wäre lieb gewesen, einen Fortschritt zu haben. Und der wäre mit dieser Mannschaft auf jeden Fall auch möglich gewesen, auch mal ein Playoff-Spiel zu gewinnen nach 20 Jahren oder so. Also das wäre schon schön, aber sehe ich momentan tatsächlich nicht.
Also auch wenn es bei den Patriots eine andere Ausgangslage ist, ist, glaube ich, die Stimmung bei uns ähnlich. Man hat eine absolut schwache Offense. Klar, das Team und das Roster ist überhaupt nicht ausgelegt auf einen tiefen Playoff-Run, aber man steht da nun mal jetzt, wo man steht, und vielleicht würde man auch noch weiter vorne stehen, wenn man das ein oder andere Spiel nicht glücklich verloren, sondern unglücklich verloren, sondern glücklich gewonnen
hätte. Wenn ihr bei Miami Miracle vor ein paar Jahren mal aufgepasst hättet, wie das mit Matt Rudolph wirklich funktioniert.
Ja, richtig. Ja, zum Beispiel. Danke nochmal für das in die Wunde drücken. Ja, danke nochmal. Ja,
das musste sein.
Alles gut, aber es ist ja nicht nur das Spiel. Ne? Es gibt ja auch das Overtime-Spiel gegen die Packers und auch gegen Minnesota, wo die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung fraglich war. Es ist, wie es ist. So ist auch die NFL. Man gewinnt auch mal ein Spiel glücklich durch eine Schiedsrichterentscheidung. Da können sich die Patriots nur auch nicht rausnehmen in den letzten Jahrzehnten. Aber grundsätzlich gibt es bei uns auch so eine gespaltene Meinung. Ne? Die eine Hälfte sagt, ja klar, Playoffs, wir wollen alles erreichen, was geht, was möglich ist. Also selbst wenn du nach Kansas oder zu den Bills fährst, es ist ja trotzdem, das Spiel ist ja trotzdem Erfahrung, weil du halt so viele junge Spieler auch im Roster hast. Es ist eine super Erfahrung, auch wenn du da rausfliegst. Aber andersrum kann man ja auch mal sagen, naja, du vielleicht schneidest bei den Bills, es gibt 20 cm Neuschnee und Allen kann den Ball nicht mehr werfen, dann sieht die Kiste auch wieder anders aus. Und die andere Hälfte der Community will eigentlich nur, dass die Saison zu Ende ist, damit man diese Offense nicht mehr ertragen muss. Also so ein bisschen kann man diesen Unmut eigentlich irgendwie verstehen. Bevor wir zum Spiel kommen, eine letzte Frage vielleicht nochmal. Glaubst du, dass wir Tua diese Saison überhaupt nochmal sehen? Ich meine, das ist jetzt seine zweite Concussion in dieser Saison. Böse Zungen behaupten vielleicht die dritte schon.
Er ist herausgenommen worden und er war jeden Tag bei Spezialisten und hat das jeden Tag evaluieren lassen. Es waren tatsächlich nur zwei, aber das reicht auch schon. Und die Tatsache, dass er am Montag, weil er Symptome hat, zum Arzt geht, das überprüfen lässt und sich dann rausstellt, festgestellt, ich habe eine Gehirnerschütterung. Das lässt mich das Vertrauen in die neuen Regeln der NFL verlieren. Das lässt mich das Vertrauen in die Ärzte der Franchise verlieren. Und das lässt mich das Vertrauen in den sportlichen Bereich bei den Dolphins verlieren. Weil es nicht sein kann, dass eine Concussion, die er jetzt tatsächlich hat, also das ist ja bestätigt, zwei Tage lang unentdeckt bleibt und der dann noch eine Halbzeit die überspielt. Das kann ja nicht sein. Und wenn man sich im Nachhinein das Play nochmal ansieht, wofür haben wir denn da diese Leute oben auf der Tribüne sitzen, wenn sie ihn da nicht rausnehmen? Sie haben andere Spieler wegen lächerlicher Kleinigkeiten rausgenommen. Gerade Teddy Bridgewater gegen die Jets, der noch nicht mal auf den Kopf geknallt ist, aber dann von dem Spotter ins Concussion-Protokoll gemacht wurde. Und Tua knallt mit volle Kanne mit dem Hinterkopf auf und es passiert nichts. Ne? Diese Regeln sind sowas von undurchsichtig und unklar. Da geht es mir auch noch nicht mal um den sportlichen Erfolg, sondern da sollte die Gesundheit des Spielers im Vordergrund stehen. Und ich bete darum, dass die Dolphins so gut im Anführungszeichen sind, dass sie ihn jetzt wirklich von Spezialisten untersuchen lassen. Und wenn die sagen, der sollte dieses Jahr nicht mehr spielen, dann soll der die Füße vom Platz runterlassen. Es geht um seine Gesundheit. Wir reden hier um eine Liga, die jetzt mit CTE zu tun hat die ganze Zeit. Das ist kein Spaß. Und man sollte sich nach der Saison auf jeden Fall zusammensetzen und genauestens überprüfen. Scheiß drauf, was das sportlich bedeutet. Da steht der Mann im Vordergrund und da steht die Gesundheit im Vordergrund. Wenn die Ärzte sagen, der soll kein Football mehr spielen, dann sollte der auch kein Football mehr spielen. Sportlicher Erfolg hin und her. Ich bin nicht der Typ, der sagt, für sportlichen Erfolg nehme ich alles in Kauf. Die Gesundheit ist das, was im Vordergrund steht. Und wenn das bedeutet, dass Tua dieses Jahr nicht mehr spielt oder wenn das bedeuten sollte, dass der gar nicht mehr spielt, dann sollte er auch nicht mehr spielen.
Also im Hintergrund hört man auf jeden Fall, wie du immer mit der Faust auf den Tisch haust. Also lieber Offiziellen der Dolphins, habt das gehört. Nein, wahre Worte. So sehe ich das ganz genauso. Die Gesundheit steht da klar im Vordergrund. Sollte auch die letzte Frage gewesen sein zum Vorgeplänkel. Würde ich sagen, gehen wir rein zum Spiel. Vielleicht gleich mal die Frage an dich, Tobi. Was ist die schwächste Positionsgruppe bei den Dolphins derzeit?
Aus deiner Sicht. Momentan auf jeden Fall die Secondary.
Ich habe da schon Keon Crossen gesehen, schon gewundert, warum er so viele Starting-Raps bekommt.
Wir haben keinen anderen.
Auch ein bekanntes Gesicht von den Patriots.
Genau, richtig. Justin Bethel hat auch ein paar, der kriegt auch ein paar Starting-Snaps manchmal, der spielt auch in der Rotation eine Rolle. Ganz einfach, wir haben keine anderen.
Ja.
Es ist keiner mehr da, der da großartig was anderes tun könnte.
Okay, wir haben Nickel Kohuhu schon angesprochen. Eric Rowe, wie sieht es mit ihm aus? Auch einer der Rick Patriots. Rowe ist
in erster Linie Nummer alt. Spielt Safety, spielt das, was er kann. Aber der Schnellste ist der natürlich bei weitem nicht mehr. Also
ja,
der kann mit seinem Stellungsspiel und mit seinem Spiel gegen Tight Ends kann der gut was machen. Und er versucht und macht und tut auch. Aber so ein bis zwei Blowouts hat er auch immer drin.
Das hatten wir gesehen im Super Bowl gegen die Eagles. Was ist mit Igbinogene? Ist da noch was im Tank? Talent? Oder ist da...
Noah Igbinogene ist damals als Prospect, als Talent geholt worden, welches man evaluieren konnte. Er hat uns tatsächlich sogar dieses Jahr ein Spiel gewonnen. Aber das war auch in 3 Jahren NFL das Einzige, was man dazu großartig sagen kann. Also da hat man sich, was das angeht, wohl leider verzockt.
Ich spreche den Namen jetzt nicht nochmal aus. Den von
Igbinogene.
Alles klar, dankeschön.
Ich habe die deutsche Variante gewählt.
Igbinogene reicht aber auch.
Igbinogene ist gut. Ich glaube auch, dass er derjenige sein sollte, der bei uns Marcus Jones ist. Also so eine Waffe als Cornerback, der aber auch Returns kann, weil er war auch ein sehr guter Returner auf dem College.
Genau, das hat er bei Auburn auch gemacht. Aber
genau. Ja. Nur ist er halt ja leider dann doch nicht eingeschlagen aus eurer Sicht, ne?
Er ist noch da, weil Karten zu teuer wäre.
Ja, genau.
Aber du hast die Secondary angesprochen, als schwächste Unit, sage ich mal. Da braucht er jetzt gegen die Patriots jetzt nicht so viel Angst haben, weil den Ball mit Werfen und so haben wir es jetzt nicht ganz so, da doch eher die Screens und die Jet-Sweeps und so weiter. Vielleicht bei dir nochmal die Key-Matchups. Lass uns mal vielleicht schauen, wenn die Dolphins in der Defense sind, die Patriots in der Offense, wo glaubst du, müssen die Dolphins am meisten aufpassen bei der Patriots-Offense?
Also traditionell ist es ja so, dass das Patriots Laufspiel relativ Raum einnimmt. Da würde ich mir jetzt nicht so Gedanken machen. Die in Anführungszeichen dicken Jungs vorne, Zach Sieler, Christian Wilkins, Raquan Davis, die sind dieses Jahr schon ganz gut, die räumen das schon ganz gut weg. Du hast das eben angesprochen, unser Kryptonit in der Defense sind mobile Quarterbacks. Ist jetzt Mac Jones nicht so einer derjenigen, aber da wäre sicherlich das ein oder andere möglich. Das können die Dolphins nicht.
Hast du den Touchdown gesehen von Jacoby Myers? Wie Mac Jones davor hin und her gescrambled ist, das war Weltklasse.
Naja,
das war wie Justin Fields quasi.
Naja, ich habe vor allen Dingen das Ding gesehen, wofür er eine Strafe gekriegt hat. Das habe ich, ist mir aufgefallen.
Immer die schlechten Dinger werden auf Twitter verbreitet.
Natürlich.
Miami,
wir als Dolphins-Fan, wir fallen immer die negativen Dinge auf.
Genau.
Inwieweit hat sich euer Backfield denn zum ersten Spiel verändert? Also wer ist da jetzt gesund, wer ist da jetzt verletzt? Weil komischerweise haben die Patriots ja im ersten Spiel auch sehr oft den Ball geworfen. Gut, ist denn in die Hose gegangen. Da hat ja auch Holland eine Interception gefangen und so weiter. Da konnte man das Passing-Game dann größtenteils abmelden.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob Brandon Jones da noch gespielt hat, aber ich glaube fast, dass der zweite Safety gespielt hat. Nick Needham als Nickel-Cornerback hat damals noch gespielt. Ja gut, Byron Jones war sowieso raus, aber das sind schon zwei wirklich deutliche Positionen, wo man sagen muss, gut, die spielen jetzt nicht. Dass Emmanuel Ogbar nicht spielt als Pass-Rusher und Defensive End, ist geschenkt, weil wir ja jetzt Herrn Chubb haben. Von daher...
Wie performt der so? Hat er sich gut eingegliedert?
Ja, es geht so. Er macht es für Jalen Phillips relativ einfach, da sehr deutlich und sehr auffällig zu sein. Das ist so der beste Pass-Rusher, den wir haben. Der hatte ja am College so seine Last mit Concussions, aber da kommt gar nichts. Also der liefert ab ohne Ende und der ist eine gute Investition in die Zukunft. Also der ist der stärkste Pass-Rusher, den wir haben.
Und ein richtiger Rüpel, so wie er Justin Herbert umgerissen hat, ne?
Oh ja. Mit Roughing the Passer-Strafen, das ist so seins. Also ich weiß auch nicht, was der hat, aber es war jetzt diese Saison das zweite oder dritte Mal, wo du dir denkst, mein Gott, soll er noch ein Kissen mitbringen? Was soll er denn noch machen?
Richtig.
Aber auch das ist nicht nur für die Dolphins relevant, das ist Liga-weit, wo du dir denkst, mach doch mal eine einheitliche Linie rein. Es kann doch nicht sein, dass solche Nummern als Roughing the Passer geahndet werden und das Ding, was Tua zu seiner ersten Concussion in Cincinnati geführt hat, war dann nichts. Also der hat ihn ja richtig in den Boden gestampft. Da denkst du dir dann auch nur, ja, wo ist da das Maß?
Absolut. Ich würde gerne noch mal auf meine Key-Matchups eingehen. Zum einen ist es die Pats-Defense und da ist die Frage, wie kommen wir klar mit Tyreek Hill und mit Jalen Waddle? Und wie viel Druck bekommen wir auf Teddy B? Das sind so die zwei Fragen bei uns in der Defense. Wenn wir den Druck auf Teddy kriegen, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass unsere Defense das Ding reißen wird im Endeffekt. Und um direkt mal in die Offense zu switchen, unser Laufspiel muss einfach wieder besser werden. Also Stevenson hatte im Spiel gegen die Raiders 170 plus Yards und gegen die Bengals fast gar nichts, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass wir ganz früh ja 18-0 oder 22-0 hinten lagen. Das sind so meine beiden Key-Matchups. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir eine richtig gute Chance haben, dass auch Tyreek Hill nicht so oft eingesetzt wird wie im Hinspiel. Weil im ersten Spiel haben wir eigentlich nur gegen Tyreek Hill verloren. Also das war ja wirklich am Ende dann doch relativ enges Spiel. Und spielentscheidend war sicherlich meiner Meinung nach der Touchdown beim vierten Versuch kurz vor der Halbzeit. Und ansonsten ging alles nur über Tyreek Hill.
Aber das war auf Waddle, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Naja, genau.
Genau, der Touchdown war auf Waddle, richtig. Aber das ganze Spiel ging ansonsten fast nur über Tyreek Hill. Und ja, wenn wir wirklich Tyreek Hill zumindest mal limitieren können, dann haben wir, glaube ich, auch eine Chance gegen Waddle. Und wenn der Pass Rush funktioniert, haben wir umso größere Chance, dass die beiden noch weniger Bälle bekommen.
Das ist für mich auch der Schlüssel, zumindest der Pass Rush. Also da fängt ja irgendwo die Pass-Coverage an. Wenn du dem Quarterback so wenig Zeit gibst wie möglich und Tyreek Hill, klar, Speed kills, aber wenn er dann doch noch nicht die Route zu Ende gelaufen ist, beziehungsweise den Cornerback ein, zwei Schritte hinter sich gelassen hat und der Edge-Rusher der Patriots dann schon auf Teddys Schultern sitzt, das wird für mich so der Schlüssel sein, weil man es dann dem Backfield oder Secondary unheimlich einfach macht. Gerade so eine Waffen wie Waddle und Hill aus dem Spiel zu nehmen. Da muss der Druck kommen. Der kam auch gegen die Bengals nicht oder streckenweise nicht, zumindest nicht in der ersten Halbzeit und auch im dritten Quarter. War es jetzt nicht so prägnant oder dominant wie in den letzten Spielen davor. Da müssen wir auf jeden Fall zulegen aus meiner Sicht und dann können wir vielleicht Hill und Waddle unter 150 Yards halten, weil ganz eliminieren kannst du die Jungs nicht. Dafür sind sie zu stark. Aber Schauen wir mal.
150 pro Spieler, ne?
Zusammen.
Nee, zusammen. Ich habe extra zusammen gesagt. 300 Yards Offense wäre doch zu hart, denn.
Tobi war gerade schneller. Ich wollte es noch reinwerfen, aber Tobi war zuerst.
Nee, natürlich gemeinsam. Natürlich gemeinsam 150 Yards.
Ja, war klar.
Mich würde in der Offense nochmal interessieren, weil die Patriots sind ja so ein Stück weit gezwungen, jetzt nur mal auch zu werfen, sonst kannst du einfach kein Spiel gewinnen. Ja, nur Turnover, nur gute Defense reicht halt eben nicht. Das haben wir jetzt über mehrere Spiele gesehen. Wie sind denn eure Linebacker aufgestellt? Weil wenn was geht, dann doch vielleicht über Kendrick Bourne, Jacoby Myers, so diese 7 bis 15 Yards-Dinger. Ich meine, Hunter Henry fällt vielleicht auf, ist questionable, ist eine Day-by-Day-Decision, ob er spielt oder nicht. Aber das ist so die Range, wo wir vielleicht auch nochmal, oder die wir nochmal attackieren können. Da würde mich interessieren, Linebacker, wie sieht es da aus bei euch?
Da habt ihr gute Chancen. Also wir haben zwar mit Jerome Baker einen, der in der Coverage nicht ganz so schlecht ist, aber ihr kennt Landon Roberts ja selber noch und
Naja. Air Rush Defense.
Genau, die sind eher im Rushing stark, im Passen. Macht das, was ihr uns wegnehmen müsst. Ich weiß nicht, ihr kennt diese, ihr werdet wahrscheinlich im Laufe der Saison immer diese Crossroads auf Hill und Waddle gesehen haben. Wenn ihr die Mitte zumacht und wenn ihr so diesen Bereich zwischen 7 und 15 Yards den Dolphins wegnehmt, dann habt ihr der Offense relativ viel an Schlagweite genommen. Klar, für die langen Dinger, für die Big Plays braucht er immer Verteidiger, die schnell genug sind, um da hinterher zu hecheln, aber bei Tua war immer so das Problem, da kamen die Dinger dann halt, wenn er die 40, 45 Yards geworfen hat, die kamen halt ein, zwei Yards zu kurz. Die haben Hill und Waddle dann gefangen, aber wenn die ein, zwei Yards weiter gekommen wären, hätte Miami wahrscheinlich auch ein paar Touchdowns mehr erreicht. Das müsst ihr den Dolphins aus Sicht eurer Defense wegnehmen und schickt Matt Judon auf die Stelle, auf die Seite, auf der Terron Armstead nicht steht. Dann habt ihr auch gute Chancen, dass ihr dann da mit dem Druck gut durchkommt. Ich denke, dass Armstead so abgezockt ist, dass der mit Judon einigermaßen klarkommt. Aber auf der anderen Seite steht dann, weiß ich nicht, ein Brandon Shell, der bestenfalls ein solider Tackle ist. Natürlich verschiebt sich das jetzt dadurch wieder, dass da jetzt kein Linkshänder mehr steht, sondern ein Rechtshänder mit Teddy. Aber gut, dafür hat der andere Schwächen, ist wahrscheinlich seine Mobilität hat auch gelitten, sagen wir es mal so. Und ich denke schon, dass ihr da relativ gut Druck machen könnt. Ihr müsst euch dann halt nur die Matchups suchen, wie Judon gegen Brandon Shell auf der rechten offensiven Seite von den Dolphins aus gesehen. Da könnt ihr schon viel Druck generieren. Und dann liegt es daran, was Teddy in der knappen Zeit, die er da zur Verfügung hat, hinbekommt. Tua hat das hinbekommen in weiten Strecken der Saison. Bei Teddy Bridgewater bin ich mir dann nicht so sicher, ob der das schafft. Und ob er nicht da den ein oder anderen Sack mehr frisst als der Hawaiianer.
Ja. Also ich fand das Konzept, was die Packers gespielt haben, in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht, wenn sie sich nicht so glatt angestellt hätten. Ich meine, du hast gegen Waddle und gegen Hill hast du Press-Man-Coverage gespielt. Spielst bei dem Touchdown von Hill, glaube ich, war es, eine Cover 3. Waddle, war es eine Cover 3. Grundsätzlich geht der Corner gut mit, aber spätestens bei der Crossroad kommt er nicht mehr hinterher und der Safety, der pennt einfach und
der kann gar nicht mehr. Der verweigert das Tackling.
Der verweigert das Tackling, ja, wenn er früh dran ist, ist er gesnackt, aber er nimmt einen falschen Winkel, dann ist er noch zu spät, Dann hat er noch gepennt, erkennt das Play gar nicht. Und konzeptionell war es gar nicht so schlecht, wenn du mit einem Corner auf den ersten Yards Druck machst und am Rockzipfel hängst, dass du die kurzen Dinger wegflexst. Aber spätestens irgendwann muss der Safety halt kommen und Unterstützung leisten, weil Tyreek Hill bei den ersten 15 Yards dann 2 Yards weg ist. Dann muss der Safety kommen. Und es ist, wie du sagst, du hast es genannt, passend angesprochen, Tua wirft die Dinger ja nicht mehr punktgenau. Das ist ja wirklich dann noch die Klasse der Wide Receiver, dass sie dann nochmal diesen Step beiseite machen oder im richtigen Moment hochgucken und so eine unglaublichen Overshoulder-Dinger dann auch wegfangen und pflücken. Also Wahnsinn, und da müssen wir echt richtig, richtig aufpassen. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Als letztes obligatorisch noch den Tipp. Nigels, willst du anfangen?
Ich fange an. Ich habe eine schöne romantische Story.
Yes, sir.
Ich tippe und hoffe auf ein 28-24 für die Patriots. Es wird wahrscheinlich wieder irgendein Defensive Big Play dabei sein. Und den Touchdown kurz vor Schluss in einem Two-Minute-Drill, also wir liegen hinten, den fängt, sofern er spielt, Devante Parker.
Tobi, dein Take.
Das wäre für die Einrichtung meines Wohnzimmers gar nicht so schön. Dann müsste ich nämlich das Trikot, was sie von ihm noch hängt, kaputt schmeißen.
Das ist mir doch egal.
Das ist mir nicht. Ja, die Devante Parker-Story, und so weiter. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Aber das liegt doch eher daran, dass bei den Dolphins momentan genug los ist.
Das kommt also am Sonntag zurück.
absoluter Blowout bis überzeugender Auswärtssieg, alles drin. Ich kann nicht gegen die Dolphins tippen, das verbietet meine Ehre. Ein ganz knapper 23-21 Sieg mit ablaufender Uhr. Jason Sanders muss ja irgendwann mal wieder ein Field Goal treffen.
Oh ja, der ist auch schlecht drauf. Oh ja.
Der ist ganz schlecht drauf.
Der ist ganz schlecht drauf. Ich sage 14-17 für die Patriots. Und zwar, letzter Drive ist wie folgt. Nick Falk kickt das Field Goal zum 17-14. Die Dolphins haben noch 1:36 auf der Uhr, keine Timeouts. und Teddy Bridgewater kann noch das eine First Down erreichen, wirft dann aber eine Interception und das Spiel ist aus. Und
Mac Jones. Wenn du jetzt Spiel. Sagst, welcher Spielzug das ist, dann sagst du bitte danach die Lottozahlen dann am Montag direkt.
Ja, ich wollte gerade sagen, was machst du denn, wenn es 1:35 sind?
Ja, dann, dann kann dann ich den Tag noch nicht schlafen.
Dann geht's nicht mehr.
Ja, Juti, ihr Lieben, Tobi, bei uns ist es so, dass der Gast nochmal die letzten Worte hat. Bitteschön, nochmal einen Gruß raus an die Dolphins Crew.
Ja, natürlich grüße ich auf diesem Wege alle Dolphins, die sich euren Podcast anhören. Lasst ein Like da, lasst eine positive Bewertung da. Die Jungs haben es verdient, auch wenn sie die falschen Farben tragen. Sie machen das alles nur aus Hobby und naja gut, gegen schlechten Geschmack, was Teams angeht, können wir nichts für. Das sehen die anderen sicherlich bei uns genauso. Ich halte es eher in Aqua, dieses Blau und dieses Patriots-Ding, Dingsda-Bums da. Habe ich mich jahrelang genug drüber aufgeregt. Dass, irgendwann sind sie mal fällig, aber gut. Vielleicht. Wir werden sehen. Danke für eure Einladung. Nächstes Jahr gerne wieder auch rückwärts oder es kommt ja auch jemand zu uns. Das ist sehr lieb von euch. So muss das sein.
Sehr gerne, Nick, jetzt wird es doch nochmal was, glaube ich. Für Teamfarben, ja, oder? Ja,
genau, ich Teamfarben, genau. Altes Logo oder neues Logo?
Das alte hat ja wenigstens nochmal irgendeinen Charme, dieser komische Typ da. Also, das hat ja wenigstens nochmal irgendwas Nostalgisches, aber das neue kann ich überhaupt nichts mit anfangen.
Das alte, der alte Delfin mit diesem uralten Kopfschutz. Richtig, ja, geil.
Ja, richtig. Das, es gibt auch immer noch in der Dolphins-Community in Amerika immer noch die Traditionalisten. Wir wollen das alte Logo wieder haben. Neumodischer Scheiß. Weg damit. Gib das alte Logo zurück. Damit hat nämlich alles angefangen. Das ja, ist schuld. Das ist die sind schuld an der sportlichen Misere. Das neue Logo. Die sind schuld.
Die Traditionskenner gibt es immer. Ja. Tobi, nochmal vielen Dank, dass du da warst. Eine Sache haben wir noch vergessen. Wir wünschen euch allen natürlich einen guten Rutsch. Und,
ach ja, richtig.
Viel Spaß beim Spiel und ein verletzungsfreies Spiel. Ja, ein verletzungsfreies Spiel. Einigen ja, wir uns darauf.
Früher habe ich immer gesagt, früher nach der Phase in der Saison habe ich gesagt, dass die Dolphins das Spiel mit dem gleichen Quarterback beenden, mit dem sie es auch angefangen haben. Da hatten wir zwischenzeitlich mal so unsere Probleme mit.
Alles klar, ihr Lieben. Bis dahin. Ciao, ciao.
Alles klar.
Ciao.